Ja, das Thema ist heute Schnee, Schnee in der Bibel. Als ich am Donnerstag, 8 Uhr, 9 Uhr, ich weiß nicht genau wie spät es war, von Lugau nach Erbach-Kirchberg fuhr mit dem Auto und die schneebedeckten Felder sah, die glänzten so und auch die Bäume, die vereist waren. Und dann fuhr ich so das Tal hinab, dann schien auch noch die Sonne. Also da war ich fasziniert und ich war, ja, wie soll ich sagen, auch ein Stück, also ich wurde an die Schöpfung erinnert, an die wunderbare Natur, die Gott gemacht hat. Heute ist es ähnlich. Am Donnerstag waren noch die Bäume noch vereistert, da war das noch krasser, sage ich mal, noch genialer. Aber auch heute scheint die Sonne und der Schnee liegt. Also perfekte Voraussetzung auch, um über dieses Thema mal nachzudenken. Und das war so das Erste, was ich eigentlich sagen wollte, die Freude. Ich selber bin im Januar geboren und vielleicht liegt es auch daran, dass ich da immer gesagt habe, das ist eigentlich meine Lieblingsjahreszeit. Umso älter man wird, umso eher tendiert es dann in die wärmeren Monate. Irgendwie, ich habe mich früher immer gewundert, dass die Omas gesagt haben, die wollten den Winter nicht so, sondern eher den Sommer. Aber mittlerweile geht es bei mir auch in die Richtung. Aber trotzdem, Schnee und Winter, das ist was Wunderbares. Also mir gefällt es ganz sehr. Und ich gehe da auch gerne raus. Bevor wir uns anschauen, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat, zunächst erstmal der Versuch einer Definition vom Wort Schnee. Was ist Schnee? Wir kennen es, jeder weiß, was es ist, aber wie wird es definiert? In Wikipedia steht, Schnee besteht aus festen Eiskristallen und ist die häufigste Form des festen Niederschlags. In fremdwort.de geht es ähnlich los, da heißt es auch, Schnee ist die häufigste Form des festen Niederschlags, der aus feinen Eiskristallen besteht. Schnee entsteht, wenn sich in den Wolken feinste Tröpfchen unterkühlten Wassers an Kristallisationskeimen, zum Beispiel Staubteilchen, anlagern und dort gefrieren. Also in den Wolken gibt's Wasser, das wissen wir, feinste Tröpfchen werden dann dort verbunden mit Staubteilchen oder anderen Dingen und daraus entsteht dann der Schnee. Ja, und dann der nächste Punkt, den ich mich gefragt habe, was gibt's eigentlich für Eigenschaften von Schnee? Und hier auch schon etwas im Hinterkopf behalten, die Bibel. Aber zunächst erstmal allgemein. Welche Eigenschaften hat Schnee, beziehungsweise was ist es überhaupt? Das ist natürlich Niederschlag, das ist klar. Niederschlag, der häufigste Niederschlag, haben wir vorhin gehört. Vom festen Niederschlag, es gibt ja da nicht so viel. Hagel gibt es noch, oder Graubel. Dann ist es weiß natürlich, zumindest wenn er frisch ist, ist er sehr, sehr weiß. Hell. Kalt. Frisch ist er, oder erfrischend, er glitzert, wenn die Sonne drauf scheint, ja, hat ja Eis, besteht aus Eiskristallen, also er glitzert, aber er kann auch wärmen, interessanterweise, habe ich mir auch sagen lassen, dass das für die Natur, also für die Felder besser ist, wenn Schnee drüber liegt, ne? Wird bestätigt gerade, dass wenn da Kaltfrost ist, ist es nicht so gut. Aber wenn Schnee drüber liegt, das isoliert auch. Also ein weiterer Punkt, Isolation. Es isoliert im positiven Sinne. Oder auch in der Schneehöhle. Wir haben ja früher manchmal eine Schneehöhle gebaut. Da war es eigentlich gar nicht so kalt da drin dann. Igloo, ja, genau. Das ist also auch nicht nur kalt, sondern auch Isolation, Wärme. Und vielleicht noch ein Aspekt, der mir eingefallen ist, Stille. Ich weiß nicht, ob man sich das einbildet, aber ich glaube, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass wenn es schneit, dass es da ruhiger ist irgendwie, dass es dämpft wahrscheinlich in die Richtung. Ne? Ruhe, Stille, besonders wenn er schneit. Ich meine, es gibt ja leise rieselter Schnee, das Lied. Das heißt, denke ich, nicht umsonst so. Warum heißt es leise rieselter Schnee und nicht laut oder irgendwie anders? Das heißt ja leise rieselt er, er rieselt. Und gerade abends, wenn es dunkel wird, da ist es besonders schön, auch wenn vielleicht unter Weihnachtszeit, wenn Lichter in den Häusern stehen, wenn man da die Straßen entlang geht, nach dem einem langen Arbeitstag vielleicht, bevor man ins Bett geht, nochmal spazieren geht. Ja, es ist schon auch gemütlich, hat was mit Stille und mit Ruhe zu tun. Ja, und jetzt wollen wir uns erstmal anschauen, wie viel Mal dieser Begriff Schnee oder verwandte Wörter mit ihm in der Bibel vorkommen. Ich habe jetzt Schlachter 2000. Ich weiß nicht, ob es in anderen Übersetzungen andere Zahlen gibt, ob vielleicht ein anderes Wort dann doch mal so übersetzt ist, wo es bei Schlachter vielleicht irgendwie anders heißt. Aber nach Schlachter habe ich herausgefunden, dass es 18 Mal ist, dieses Substantiv. 18 Mal kommt es vor. Und Schneeweiß dazu noch einmal. Frost kommt 4-mal vor und der Winter, da kommt 8-mal vor. Mit Frost und Winter, mit diesen Worten wollen wir uns jetzt nicht beschäftigen, aber mit diesen anderen 20 oder 19 Begriffen wollen wir uns beschäftigen, und zwar wollen wir jetzt jede Bibelstelle davon hören. Und am Anfang wird es so sein, dass die ersten Bibelstellen relativ neutral sind oder einfach nur, wo das Wort einfach nur vorkommt, wo man jetzt nicht irgendwie ganz tief geistlich reingehen muss, sage ich mal. Und nach, Schritt für Schritt, wird es immer mehr in die Richtung gehen, dass damit eine geistliche, tiefere Wahrheit vermittelt wird. Bis wir dann am Ende sind, wo ich sage, das ist dann wirklich der Höhepunkt, wie Gott auch da mit einer von ihm geschaffenen Naturgewalt Bild zeigt für unser Leben und auch von ihm selber. Als, ich sag mal, Anregung, auch die mir selber von anderen Brüdern, zum Beispiel auch der John McArdo hat es immer wieder geschrieben, nahegelegt wurde, und was wir früher nicht so gemacht haben, wollte ich noch Folgendes sagen. Ich finde es zunächst am wichtigsten, dass man Bibelbücher in Bibelstunden oder in Hauskreisen durcharbeitet, wirklich von Kapitel 1 bis zum Ende des Briefes oder des Buches. Dass man wirklich einen Bibeltext hat und dann den Bibeltext auslegt, dass man Vers für Vers vorgeht. Das sollte meines Erachtens in Hauskreisen passieren und in Bibelstunden. In Gemeindestunden oder in Vorträgen oder so, da kann das natürlich auch geschehen, aber da, denke ich, kann man auch mal ein Wort nehmen oder eine Sache wie die Heiligkeit Gottes oder das Thema Segen oder die Schöpfung oder irgendetwas und einfach mal ein Wort nehmen oder eine Sache nehmen, eine Tatsache, und anhand der Bibel von Anfang bis Ende durchzugehen, was die Bibel zu diesem Begriff sagt. Das ist so eine Empfehlung. Und wir im Jugendkreis hatten das vielleicht bis vor 5 Jahren oder 7 Jahren, ich weiß nicht genau, haben wir das nicht gemacht. Da war mal das dran, da war mal das dran. Und wir sind gut gefahren damit, dass man wirklich sagt, jetzt machen wir 1. Mose. Zurzeit sind wir bei Nehemia. Ist auch sehr interessant, also dass man wirklich ein Bibelbuch betrachtet. Also dass man nicht da mal guckt und da mal und da mal. Aber ich denke, gerade bei Vorträgen oder auch hier, wo wir das wahrscheinlich nie hinbekommen, dass man jetzt wirklich ein Buch hintereinander durchmacht, dann denke ich, ist es so gut, dass man mal so ein Wort sich anguckt. Der Karl Hermann Kaufmann, der hat das auch gemacht, ist zum Beispiel über Gott des Friedens hat er mal gesprochen. Er hat dann wirklich vom Anfang bis zum Ende die Bibel untersucht, was sie dazu sagt zu diesem Thema. Und das ist wirklich sehr interessant. Und so wollen wir es jetzt auch mal beim Thema Schnee machen, dass man uns anguckt, was die Schrift dazu sagt. Es sind insgesamt 6 verschiedene Teile. Der erste Teil ist, es sind verschieden lang, das Schnee als Bild für Aussatz. Das ist der erste Punkt. Schnee wird verwendet als ein Bild, ein Vergleich für Aussatz. Kommen wir zur ersten Bibelstelle. Das ist 2. Mose 4, Vers 6. Könnt ihr mit aufschlagen, müsst ihr nicht. Wir werden kurz nur zu den Texten was sagen. Das ist natürlich nicht die Aufgabe jetzt, das auszulegen, das ist klar. 1. Mose 4, Vers 6. Eine Situation, die negativ ist und wo sich wo Gott seine Macht letzten Endes erzeigt. Dort heißt es, und der Herr sprach weiter zu ihm, stecke doch deine Hand in deinen Gewandbausch. Da steckte er seine Hand in seinen Gewandbausch, und als er sie herauszog, siehe, da war seine Hand aussätzig wie Schnee. Ja, also Mose hat Gottes Auftrag widerstrebt, sag ich mal. Ja, er wollte den Auftrag Gottes nicht wahrnehmen, und Gott zeigt natürlich hier seine Macht. Und er zeigt das hier durch ein Zeichen. Das kann Gott, das hat er getan. Das tut er heute sehr selten, aber das ist möglich. Und gerade jetzt in so heilsentscheidenden Situationen oder in so heilsgeschichtlichen Schnittpunkten, sage ich mal, hat er das viel öfters getan und auch hier. Und der Herr sprach zu ihm, stecke doch deine Hand in deinen Gewandbausch. Da steckte er seine Hand in seinen Gewandbausch und als er sie herauszog, siehe, da war seine Hand aussätzig wie Schnee. Zweite Bibelstelle, 4. Mose 12, Vers 10. Auch hier ist es ein Bild für Aussatz. 4. Mose 12, Vers 10. Und die Wolke wich von der Stiftshütte. Und siehe, da war Mirjam aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Mirjam und siehe, sie war aussätzig. Und hier offenbart sich ebenfalls wieder Gottes Zorn über die Auflehnung gegen Mose. Also sie waren neidisch, weil Gott sprach eben mit Mose. Er hat sich Mose herausgesucht, nicht weil er sündlos wäre, weil er ihn eben auserwählt hatte. Und das war für Aaron und für Mirjam ja vielleicht auch so ein Stückel, warum setzt er uns zurück? Sind wir schlechter? Nein, das hat einen anderen Grund gehabt. Es war einfach Gottes freie Wahl. Sie haben sich also sozusagen auch wieder aufgelehnt. Gegen Mose selber, aber letztlich auch gegen Gott damit. Und aufgrund dessen übt Gott hier Gericht. Und wieder, wie im ersten Vers, er zeigt seine Macht und Heiligkeit, indem die Mirjam aussätzig wurde wie Schnee. Der dritte und letzte Vers zu diesem Thema Bild für Aussatz ist 2. Könige 5, Vers 27. Ein bekannter Text, auch in der Kinderstunde oft dran, geht es um den Aramäer Naeman. In 2. Könige 5, Vers 27 heißt es, so soll nun der Aussatz Naeman an dir haften und an deinem Samen ewiglich. Da ging er von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Die Situation hier, der Naeman, der wurde geheilt vorher vom Aussatz. Und der Gehasi, das war der Diener vom Propheten Elisa, den hat es gestört. Beziehungsweise, er wollte hier materiellen Reichtum vom Naeman haben, das lesen wir in den Versen vorher, er hat ihn hier angehalten und wollte von ihm Silber haben und so weiter. Aber ich denke, es ist jetzt nicht zu viel hineininterpretiert, wenn ich sage, ihn hat es so gestört, dass der Aramäer plötzlich gesund geworden ist. Ich habe da an Jona gedacht, den hat es ja auch gestört, dass die in Ninive Buße getan haben. Jedenfalls, was entscheidend ist jetzt hier, er hat sich gegen Gott gestellt. Also auch wieder, wie in den ersten beiden Versen, Menschen stellen sich gegen Gott und Gott zeigt auch hier wieder seine Macht, indem er Gericht übt und indem er Aussatz gibt. Gott agiert also wieder mit Gericht und er wird der Gehasi aussätzig wie Schnee. So viel zu diesem Bild. Wir haben gemerkt, es hat jetzt noch nicht so viel mit dem geistlichen Bild selber zu tun. Es war eher ein Vergleich. Wir kommen jetzt zum zweiten Punkt. Und zwar B, Schnee in der Natur als Vergleich für geistliche Wahrheiten. Hiob 6, Vers 16. In Hiob 6, Vers 16 beschreibt der Hiob seinen Schmerz. Er war ja wirklich arg geschlagen und er antwortet ja auch schon auf bestimmte Vorwürfe oder Zurechtweisungen seiner drei Freunde. Seiner Freunde und er, da heißt es dann hier in Vers 16, Hiob 6, Vers 16, die Trübe werden vom Eis, wenn der Schnee sich darin bürgt. Ich lese mal vielleicht noch einen Vers vorher, weil das muss vom Zusammenhang hat. Oder zwei Verse vorher. ab Vers 14, dem Verzagten gebührt Mitleid von seinem Freund, sonst wird er die Furcht des Allmächtigen verlassen. Meine Brüder haben sich trügerisch erwiesen, wie ein Wildbach, wie das Bett der Wildbäche, die vergehen. Und jetzt, die trübe werden vom Eis, wenn der Schnee sich darin birgt. Die aber versiegen zur Zeit der Sommerhitze und von ihrem Ort verschwinden, wenn es heiß wird. Der Sinn dieses Verses heißt, dass Hiob hier die Ratschläge oder die Brauchbarkeit der Ratschläge seiner Freunde vergleicht mit einem ausgetrockneten Flussbett im Sommer. Also die Ratschläge der Freunde waren im Prinzip ihm hier keine Hilfe. Wildbäche, die vergehen, die trübe werden vom Eis, wenn der Schnee sich darin birgt. Dann Jeremia 18, Vers 14. Jeremia 18, Vers 14. Dort heißt es, verlässt auch der Schnee des Libanon den Fels in der Landschaft oder verlagern sich die quellenden, kühlenden, fließenden Wasser ihren Lauf? Verlässt auch der Schnee des Libanon den Fels in der Landschaft oder verlagern die quellenden, kühlen, fließenden Wasser ihren Lauf? Eine Frage, die hier gestellt wird. Hier der Sinn ist der, dass die Naturgewalten, die Gott geschaffen hat, das ihre tun, also das, was ihrer Bestimmung entspricht, ist ja eine rhetorische Frage. Also die Antwort ist natürlich nein hier. Natürlich verlässt der Schnee des Libanon nicht den Fels, beziehungsweise die fließenden Wasser ihren Lauf. Sie machen das, für was sie bestimmt sind. Und was heißt das jetzt als geistliche Wahrheit wiederum? Dass das Volk Israel das eben nicht so gemacht hat, dass es nicht nach ihrer Bestimmung als das Volk Gottes gehandelt hat, dass es Gott eben verlassen hat, dass es die Bestimmung, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, nicht wahrgenommen hat. Das, was die Natur selbstverständlich macht, das, was der Schnee macht, das, was das Wasser tut, das macht der Mensch nicht. Er widerstrebt. Er widersetzt sich. Das ist hier die Situation. Siehe Vers 15, das denke ich, das sollte man noch da in dem Zusammenhang lesen. Dort heißt es dann, nachdem diese Frage gestellt wird über die Natur, die ihre Bestimmung verrichtet, aber mein Volk hat mich vergessen. Sie haben den nichtigen Götzen geräuchert und diese haben sie straucheln lassen auf ihren Wegen, auf den ewigen Pfaden, sodass sie nun auf anderen Pfaden gehen, auf einem ungebahnten Weg, um so ihr Land zum Entsetzen und ewigen Gespött zu machen, sodass jeder Vorübergehende sich entsetzen und sein Haupt schütteln wird. Also hier können wir lernen von der Natur. Dann der nächste Vers aus den Sprüchen. Auch in den Sprüchen kommt Schnee oft vor. Sprüche 26, Vers 1. Das ist der Salomo, der dort spricht. Er spricht hier, so ist es bei mir zumindest überschrieben, von Narrheit, Faulheit und Streitsucht. Und er sagt in Vers 1, wie der Schnee zum Sommer und der Regen zur Ernte, so wenig passt Ehre für einen Narren. Wie der Schnee zum Sommer und der Regen zur Ernte, so wenig passt Ehre für den Narren. Einfach ein Vergleich. Schnee im Sommer ist äußerst unwahrscheinlich, passt natürlich nicht. Schnee gibt's im Winter. Dann auch in die Sprüche, Sprüche 31, Vers 21. Das sind die Worte Lemuels. Ein König soll das gewesen sein. Der Lemuel, der hier in den Sprüchen einen ganz bedeutenden Anteil hat, weil er hier was schreibt, was uns Männern so sehr gefällt. Und zwar ist es das Lob der tugendhaften Frau. Ich denke, das kennen wir, haben wir vielleicht schon mal gelesen. Hier wird die perfekte Frau vorgestellt. Die tugendhafte Frau. Also es passt überhaupt nicht mit dem zusammen, was vielleicht die Gesellschaft heute sagen würde, wie eine Frau sein sollte oder wie sie sich die wünscht. Aber es sind ja letzten Endes auch Gottes Worte. Ne? Das muss man ja sehen. Es ist ja nicht jetzt die Weisheit von einem König nur, sondern es ist ja inspiriert. Und ich denke, es ist auch einfach Gottes Vorstellung. Und auch für Männer gibt es da natürlich einige Bibeltexte, wie Gott sich ihn vorstellt. Und das ist ein Lob. Und das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, als Männer, als Ehegatten, dass wir dieses Lob auch ausdrücken. Dass wir jetzt nicht vielleicht mal gefragt werden von der Frau, ja, liebst du mich denn noch? Und wir dann antworten, ja, das habe ich dir doch gesagt damals vor dem Traualtar. Und wenn sich was geändert hätte, hätte ich dir das auch gesagt. Ja, also so ist der Mann. Aber das ist nicht gut, ne? Also wir dürfen da ruhig auch mal kreativ sein und uns an die eigene Nase fassen. Das ist bei uns mit der Empathie manchmal nicht so weit her. Ja, aber hier wird die Frau wirklich gelobt und das finde ich gut und das ist auch richtig so. Und es heißt dann hier in Vers 21, also es lohnt sich, wie gesagt, das alles zu lesen, ist nur ein Beispiel jetzt. Und zwar, vor dem Schnee ist ihr nicht bange für ihr Haus, denn ihr ganzes Haus ist in Schallach gekleidet. Vor dem Schnee ist ihr nicht bange für ihr Haus. Also Schnee jetzt hier im Sinne von Arbeit, sag ich mal, oder von, wenn, ich denke ja, das machen eher die Männer, hoffe ich, ne? Schneeschippen. Aber für, vor Arbeit, also dass man dann praktisch auch Not hat und dass man zu tun hat, ja, das schafft sie. Ja? Sie bekommt das hin und das ist Grund, sie zu loben. Also sie hat auch ihr Haus sozusagen im Griff, beziehungsweise es sieht ordentlich aus. Es gibt dann viele andere Sachen, die hier genannt werden. Zum Beispiel in Vers 15, sie gibt Speise aus für ihr Haus und bestimmt das Tagwerk für ihre Mägde. Das ist vielleicht heute nicht noch so sehr mit den Mägden und so. Aber auch da hatte sie eine Verantwortung in früherer Zeit. Also sie hat dem Haus sozusagen das Leben reingebracht, sag ich mal. Oder in Vers 26 etwas, was jetzt auch nichts mit Haushalt zu tun hat. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge. Also auch diese Dinge werden natürlich hier mit bedacht. Das ist ein Lob und das ist, denke ich, wichtig. Dann noch ein Vers zu diesem zweiten Aspekt. Jesaja 55, Verse 10 und 11. Jesaja 55, die Verse 10 und 11. Da geht es um das Wort Gottes. Also um das, was auch bei uns in der Verkündigung im Mittelpunkt stehen sollte. Das Wort Gottes. Dort heißt es, denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und dem uns Brot dem, der isst. Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Auch hier wieder ähnlich wie bei dem Vers, was wir vorhin hatten im Jeremia. Der Schnee, der Regen, die Naturgewalten sozusagen erfüllen ihren Zweck. Es schneit und der Schnee, der geht nicht wieder in den Himmel zurück. Er liegt dann eben da und man kann was damit anfangen. Er hat seinen Zweck. Der Regen natürlich ist ganz wichtig. Er sorgt dafür, dass Pflanzen wachsen können. Und genauso hier der Vergleich mit Gottes Wort. Auch dieses hat, wenn es ausgesät wird, wenn es ausgestreut wird, einen Zweck. Und zwar, es wird eine Wirkung hervorbringen. Und zwar die Wirkung, wozu Gott es gesandt hat. Wir streuen es aus. Ich streue es aus heute. Aber die Wirkung, die kommt von Gott. Und das ist auch beim Evangelisieren so. Da habe ich jetzt auch gerade einen Artikel gelesen übers Evangelisieren und die Ausreden, die manche Menschen haben, warum sie es nicht machen. Und vielleicht denken wir das auch manchmal, es hat doch keinen Zweck. Wird sich eh nichts ändern bei der Person, die man vielleicht da im Blick hat. Das ist so weit weg. Nein, wir streuen es nur aus. Wir können etwas weitergeben, eine Schrift, ein Buch und natürlich auch unsere Worte, können Zeugnis geben und nicht mehr. Wir müssen nicht Menschen bekehren, das können wir nicht. Das tut Gott. Der Schnee fällt vom Himmel und erfüllt seinen Zweck. Gottes Wort wird ausgestreut und erfüllt ebenfalls seinen Zweck. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, C. Also es geht bis F insgesamt, also noch 4 Punkte. Schnee in Bezug auf Gottes Größe. Jetzt wird's schon spezifischer. Schnee in Bezug auf Gottes Größe. Da lesen wir 3 Verse dazu. Der erste steht wieder in Hiob. Hiob 37, Vers 6. Dort heißt es kurz und knapp, er gebietet dem Schnee, falle auf die Erde und lässt Regen fließen, heftige Regengüsse. Denn er gebietet dem Schnee, falle auf die Erde und lässt Regen fließen, heftige Regengüsse. Gott gebietet, Gott bestimmt, Gott ist der Schöpfer, er ist der Erhalter. Ihm haben wir es zu verdanken. Hiob 37, Vers 6, stimmt das? Ja, also auch die Naturgewalten stehen letzten Endes unter seiner Hand, unter seiner Kontrolle, auch im negativen Sinne. Also auch da hat er sie unter Kontrolle. Er kann sie auch benutzen, als gerade in der Offenbarung lesen wir das ja, wie er Naturgewalten auch als Gericht benutzt oder einfach die Sintflut. Das ist auch so ein Punkt. Das haben wir nicht in der Hand und das ist eigentlich auch ein Punkt, der uns aufzeigt, wie klein wir sind. Ja, wenn wir sehen, wie viele Unglücke auch, traurige Dinge geschehen durch Tsunami, durch Lawinen, jetzt erst wieder. Das zeigt, dass wir vieles können, wo wir denken, medizinisch weit fortgeschritten oder irgendwo anders, technisch. Schon, dass man eine E-Mail schreibt und draufklickt und in Japan ein paar Sekunden später haben die. Also solche Sachen sind ja nur für mich, von meinem begrenzten technologischen Wissen schwer nachzuvollziehen, dass das der Mensch kann, muss ich sagen. Aber es ist möglich, auf der anderen Seite wieder, sobald es ein bisschen schneit, früh, ne, gibt es Unfälle, gibt es Probleme, wo man denkt, das kriegt der Mensch nicht richtig auf der Reihe. Ne? Also das ist, zeigt uns einfach unsere Niedrigkeit auch und die Macht Gottes, das Stückel, die Größe Gottes. Oder wenn es regnet plötzlich, wenn es ganz sehr regnet, dann ist plötzlich Hochwasser oder so. Und trotz unserer Weisheit, das müssen wir alles bringen, gibt es da immer wieder Schwierigkeiten damit. Dann Psalm 147, Vers 16. Psalm 147, Vers 16. Ich lese ab Vers 15, er sendet seinen Befehl auf die Erde, sein Wort läuft sehr schnell. Er gibt Schnee wie Wolle, er streut Reif wie Asche. Er wirft sein Eis wie Brocken, wer kann bestehen vor seinem Frost? Er sendet sein Wort, so zerschmelzen sie. Er lässt seinen Wind wehen, so tauen sie auf. Hier ein Loblied, Psalm 147. Die letzten Psalmen sind Loblieder. Lobe den Herrn. Halleluja heißt es dort ganz oft. Wie Gott die Dinge uns gibt. Und Psalm 148, Vers 8. Ebenfalls einer der Hallel-Psalmen, so werden sie genannt, die Hallel-Psalmen. 148, Vers 8. Feuer und Hagel, Schnee und Dunst, der Sturmwind, der sein Wort ausführt. Feuer und Hagel, Schnee und Dunst, der Sturmwind, der sein Wort ausführt. Gott hat Macht über die Naturgewalten. Es ist ein Loblied auf seine Größe und Allmacht. Kommen wir jetzt zum Punkt D. Schnee als Bild für Reinheit. Klagelieder 4, Vers 7. Die Klagelieder werden sehr selten behandelt. Die stehen nach Jeremia, weil sie von ihm sind. Das kann man sich da wieder gut merken. Klagelieder 4, Vers 7. Klagelieder sind natürlich Klagen, wie das Wort schon sagt. Es werden Vergleiche gezogen, auch wieder zwischen früher und später, zwischen vorher und nachher, zwischen dem Zustand, der jetzt leider hier zu diesem Zeitpunkt in Jerusalem herrschte und dem Zustand, der vorher herrschte, also die Herrlichkeit vorher und die, der Hunger zum Beispiel und die Belagerung und so weiter nachher. Dort heißt es in Klagelieder 4, Vers 7, ihre Geweihten, oder man kann auch ihre Fürsten übersetzen, waren glänzender als Schnee, weißer als Milch. Ihr Leib war röter als Korallen, ihre Gestalt wie ein Saphir. Hier wird uns Schnee als ein positiver Kontrast dargestellt. Etwas Positives, glänzender, wir haben es ja vorhin gehabt, es glitzert, Schnee glitzert, es ist glänzend. Glänzender als Schnee, weißer als Milch. So war der Zustand der Fürsten Jerusalems. Und zu dem Zeitpunkt, wo er das schreibt, war das eben dann nicht mehr so. Also Schnee wird hier gebraucht als etwas Positives, als etwas Reines. Jetzt im Neuen Testament, wir hatten jetzt ja nur Bibelverse aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, Matthäus 28, Vers 3. Die Auferstehung Jesu Christi. Matthäus 28, den dritten Vers. Da lese ich auch schon ab dem zweiten Vers. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Also sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Es war ein Engel, ein guter Engel. Es gibt ja verschiedene Berichte von Engeln in der Bibel und auch von den Reaktionen der Menschen, die niederfallen wollen oder die auch wirklich umfallen, die diese Reinheit, diese Sündlosigkeit nicht vertragen. Und dieser Engel hier wird als etwas Helles, etwas Blitzendes verglichen mit etwas, was aussieht wie Schnee, also sein Gewand, rein, weiß. Das soll hier symbolisiert werden. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Und wenn selbst der Anblick eines Engels so schon beschrieben wird, also eines geschaffenen Wesens, wie muss dann der Schöpfer sein? Die Reinheit des Engels, wo Menschen niederfallen, wo sie auch sogar anbeten wollen, was die Engel dann aber sagen, nein, tu das nicht in der Offenbarung, weil es eben immer noch ein Geschöpf nur ist. Es ist nicht Gott. Wie perfekt, wie rein muss dann Gott sein? Und das ist jetzt der vorletzte Punkt, Punkt E, Bild für Gottes Reinheit. Schnee als Bild für Gottes Reinheit. Und da lesen wir Daniel 7, Vers 9. Und da kommt das einzige Mal das Wort schneeweiß vor. Daniel 7, Vers 9. Der Prophet Daniel schreibt hier, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Daniel hat hier einen Traum oder ein Gesicht, wie man sagt. Er sieht die Weltreiche. Das ist die Situation, den Verlauf der Weltgeschichte, der wird ihm hier gezeigt. Babylonien, Medo-Persien, das griechische Reich später dann und schließlich dann das römische Reich. Macht, große Machthaber wie Alexander der Große zum Beispiel. Diese Dinge werden ihm hier in diesem Text offenbart. Aber all das ist irrelevant. Das ist im Vergleich zu dem, der hier beschrieben wird, der auf dem Thron sitzt, nichtig. Hier geht es um den, der die Weltgeschichte, der den Ablauf der Welt in seiner Hand hält, der beschrieben wird als Hochbetagter. Das sind Bilder natürlich. Gott ist unendlich, er ist allmächtig, er hat kein Alter in dem Sinne. Er durfte ihn hier in einem Traum, in einer Vision schauen, der Daniel. Das ist nur ganz selten. Und er wird hier beschrieben als ein Gewand. Ein Gewand hat er an, welches eben schneeweiß war und was eben wieder diese Reinheit, diese Heiligkeit darstellt. Und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Auch die Wolle ist auch so ein Bild, das in der Bibel immer mal vorkommt, das auch für Reinheit, für Schuldlosigkeit steht. Ja, das hängt ja damit zusammen. Da ist nichts drauf, da ist kein Flecken drauf, kein noch so kleiner Tropfen von irgendeiner anderen Farbe, sondern es heißt hier wirklich rein schneeweiß. Daniel sieht Gott in seiner Heiligkeit, in seiner Reinheit, der über allem steht, auch über dem Ablauf der Weltgeschichte. Und das darf auch uns immer wieder, ich sag mal, gelassen machen, ein Stückel. Ja, wir sehen es ja auch, die Weltgeschichte, die war noch nie so, dass man sagen kann, jetzt kann man sich mal ausruhen, vielleicht mal eine kurze Zeit, aber wir sind ja jetzt auch wieder in einer Situation in Europa oder in unserem Land, wo viel Ratlosigkeit ist, Chaos ist, wo man auch nie weiß, wie geht es weiter. Gut, dass wir es nicht wissen, ne? Das ist gut, Gott hat es uns nicht in jedem Detail offenbart, aber wir wissen natürlich, dass es weitergeht und wir wissen, dass er kommt und dass sein Plan, dass der durchgeführt wird. Wie gesagt, wer dann wo Präsident wird und was gewinnt, welche Wahl und wer regiert, das wissen wir nicht. Und wie lange das noch dauert, das wissen wir auch nicht. Und es ist gut so, dass wir das nicht wissen. Das hat Gott in seiner Hand und da hat er uns eine gewisse Freiheit gegeben. Das ist jetzt ein Thema für sich, ne? Da muss jeder selber wissen, inwieweit er da auch mit einwirkt oder nicht als Christ in seinem Umfeld. Das ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Aber was entscheidend ist, dass wir keine Angst haben müssen, auch wenn wir die Offenbarung lesen, dass Gott irgendetwas aus dem Ruder läuft. Dass irgendwas passiert in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, wo irgendwie, was Gott nie geplant hat oder nie eingeplant hat, was mir irgendwie entgangen ist oder so. Irgendein Anschlag oder irgendwas, das passiert nicht. Gott hat es komplett in seiner Hand, er hat es komplett unter Kontrolle. Und das ist ein Trost natürlich auch für uns als Christen, für unser Leben, dass wir wissen, wir kleinen Geschöpfe, wir haben es nicht in der Hand. Ja, ich denke da auch an persönliche Schicksale, an Krankheit oder so, oder an Tod, oder an diese Dinge haben wir nicht in der Hand. Ja, das wäre schlimm. Und ich bin auch so ein Typ, der immer alles in der Hand haben will und manchmal dann auch vielleicht krank werden muss, damit ich verstehe, dass es eben nicht so ist. Unsere Abhängigkeit wird hier deutlich. Unsere Abhängigkeit von Gott. Wir wollen ja unabhängig sein, ne? Das ist doch wunderbar. Wir sind unabhängig. Wir schaffen das. Yes, we can. Ja, ihr kennt diese Parolen. Nein, wir schaffen gar nichts. Wir brauchen Gott. Wir sind abhängig von ihm. Im Ganzen, im Gesellschaftlichen, aber auch im Persönlichen. Der nächste Vers ist auch wieder aus dem Neuen Testament, und zwar Markus 9, Vers 3. Markus 9, Vers 3. Ja, ein sehr, sehr schöner Abschnitt, das ist die Verklärung Jesu. Ein Highlight, kann man sagen. Ein Blick in eine Welt, war nur ganz, ganz selten mal. Der Berg der Verklärung, das ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, für manche Christen so ein Bild für eine sonnige Höhe, die es auch manchmal gibt bei uns als Christen. Nicht ständig. Eher selten. Aber es gibt es auch manchmal. Gott schenkt uns das manchmal. Er schenkt uns manchmal solche Berge der Verklärung, wo wir ja wieder richtig auftanken können. Wo wir gestärkt werden. Es hat aber immer etwas mit dem zu tun, der auf dem Thron sitzt. Und hier geht es um den Herrn Jesus. Und da heißt es, ich lese ab Vers 2, und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt. Also verherrlicht, kann man auch sagen. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee. Wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Also ein absolutes Bild hier, ne? Weißer oder sehr weiß wie Schnee. Also nochmal eine Steigerung, ne? Eigentlich weißer geht's gar nicht. Wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Sie sehen hier Jesus. Jesus wird verherrlicht, der Mensch. Jesus ist ja auf der Erde, deswegen haben sie ihn auch gesehen, aber er zeigt hier in diesem Vers seine Göttlichkeit, dass er der Sohn Gottes ist, dass er Gott selber ist. Das zeigt er hier. Er war weiß, sehr weiß wie Schnee. Und in Vers 8 kommt dann die Folge. Das hat ja was ausgelöst bei den Jüngern, die um ihn standen, diese Situation. Das Ergebnis ist, und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich, als Jesus allein. Jesus allein. Das ist das Ergebnis. Das ist das, was, wenn wir jetzt hier rausgehen heute, wenn nichts übrig bleibt, wenn nichts hängen bleibt, dann soll das hängen bleiben. Jesus allein. Er ist es, um den es geht. Und er ist es, der hier als glänzend beschrieben wird, als rein, als weiß wie Schnee. Und dann noch der letzte Vers zu diesem Abschnitt, bevor wir dann zum letzten Abschnitt kommen. Ganz am Ende in der Bibel, Offenbarung 1, Vers 14. Offenbarung 1, Vers 14. Wir durften dieses Buch in den letzten beiden Jahren behandeln, im Jugendkreis damals noch. Ich kann das jedem empfehlen. Habt keine Angst vor diesem Buch. Es ist ein Trostbuch. Es ist kein Buch, wo wir Angst davor haben brauchen. Es ist ein Buch, wo Jesus letzten Endes vorgestellt wird, wo Gott groß gemacht wird. Sein Weg, was ich vorhin gesagt hatte, mit dem Weltreichen, beschrieben wird. Trotz Gerichten, er ist immer da und er führt genau das so aus, wie er es geplant hat. Ihm läuft nichts aus dem Ruder und er wird am Anfang beschrieben. Der Fokus wird am Anfang der Offenbarung auf ihn gelegt. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Er wird offenbart, ein Mensch, eine Person. Der Mensch Jesus Christus, der gleichzeitig aber der Sohn Gottes war, der Macht hat, der Ewige, wird er genannt. Jesus Jehoshua. Gott ist Rettung. Und dort heißt es in Vers 14 vom ersten Kapitel, da wird er erhöhte, Herr Jesus Christus, also nicht der Erniedrigte, wie er in die Welt kam, als Baby, sondern der Erhöhte, der aufgefahrene Christus wird hier beschrieben. Da heißt es, sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Ja, und ihr habt den Vers vom Daniel sicherlich noch im Hinterkopf. Da wird es ähnlich beschrieben. Na, das Haupt wie reine Wolle. Wird hier Gott beschrieben und hier wird Jesus beschrieben, mit derselben Beschreibung fast. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Der erhöhte, verherrlichte Jesus Christus, den der Apostel Johannes hier sieht. Bevor wir jetzt zum letzten Abschnitt kommen, wollen wir ein Lied singen, aber ich lese den Text vor, also jetzt nicht gemeinsam, sondern der Benjamin singt es noch mit und der Jörg spielt dann Klavier. Ich möchte es uns vorlesen. Es ist zwar jetzt auf Deutsch, also auch, denke ich, hoffentlich gut verständlich, aber es ist manchmal besser, wenn man es nochmal vorher hört. Das Lied heißt Vollkommen, ist vom Michael Wittig. Es heißt Vollkommen gut, vollkommen rein darf ich in Gottes Nähe sein. Vollkommen heil und blütenweiß, Gott zahlt dafür den höchsten Preis. Vollkommen gut, vollkommen rein muss ich in Gottes Nähe sein. Vollkommen heil und blütenweiß, Gott zahlt dafür den höchsten Preis. Weiß wie ein unbeschriebenes Blatt, das weder Fleck noch Falte hat. Weiß wie das Hochzeitskleid der Braut, die ganz auf seine Liebe baut. Weiß wie der unberührte Schnee. Weiß wie ein Schwan auf einem See. Weiß wie die Sonne heller Schein. Weiß wie der blanke Kieselstein. Weiß wie das Lamm, so makellos. Weiß wie die Unschuld, fehlerlos. Weiß wie die Blüte früh erwacht. So hat mich Gott ganz neu gemacht. Und das bringt uns jetzt zum letzten Punkt. Wir haben auch gehört in dem Lied, muss ich in Gottes Nähe sein? Ja, klingt erstmal ein hoher Anspruch. Also ich darf es sein, aber ich muss es auch sein, sonst darf ich ihm nicht begegnen. Aber wir werden es jetzt gleich sehen, dass das kein Problem ist. Ja, es klingt jetzt so dahergesagt, aber es ist wirklich kein Problem, weil es da jemanden gibt, der das schafft. Letzter Punkt, F, Bild für Reinigung von Sünde. Schnee als Bild für Reinigung von Sünde. Da gibt's wieder den Hiob, und zwar Hiob 9, Vers 30. Dort heißt es, wenn ich mich auch mit Schnee waschen würde und meine Hände mit Lauge reinigte. Hier geht es natürlich erstmal um natürliche Reinigung. Es geht aber, ja, warum wäscht man sich? Wenn man nicht dreckig ist, würde man sich ja nicht waschen. Das ist ja nicht notwendig. Man wäscht sich natürlich. Warum? Weil man dreckig ist. Man wäscht sich, weil man schmutzig ist. Und genauso ist es auch bei der Sünde. Wir bedürfen der Reinigung. Und deshalb jetzt die letzten beiden Verse. Also vielleicht noch ein Punkt. In dem Vers wird Hiob, der hat Gott der Ungerechtigkeit hier bezichtigt. Ja, in seiner Situation, vielleicht auch verständlich, vielleicht hätten wir das auch getan. Warum, Gott, warum? Und er meint im Prinzip, dass er sich reinigen könne, wie er will. Gott wird ihn doch bestrafen. Jetzt auch im geistlichen Sinne. Er kann noch so viel Buße tun und sagen, es tut mir leid. Es nützt doch nichts. Gott macht's doch. Also in der Situation spricht er das hier, wo er verzweifelt ist. Wenn man das ganze Buch Hiob sieht, wissen wir natürlich dann, dass es Grund hatte und dass es eben nicht so war, wie Hiob hier dachte. Aber hier war das die konkrete Situation. Aber jetzt wirklich zu diesem Höhepunkt, sage ich mal, und zwar ist das Jesaja-Vers und ein Psalm-Vers. Ich denke, den kennt ihr alle, und zwar Psalm 51, Vers 9. Psalm 51, Vers 9. Ein Psalm Davids. Es ist ein bekannter Psalm. Psalm 53 kennen wir ja auch. Das ist... Moment. Aber Psalm 51 ist ein, ich sag mal, ein Bußpsalm. Das kann man so sagen. Ein Bußpsalm. Ein Bußpsalm des Davids, der Dinge getan hat, die die Bibel nicht verschweigt. Die Bibel ist kein Buch, was Heldengeschichten malt, sondern was einen Menschen so darstellt, wie er ist. Aber ich werde, denke ich, schon von Anfang an lesen. Und zwar ab Vers 1, Psalm 51, dem Vorsänger, ein Psalm Davids, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. Also Ehebruch war vorher vorausgegangen. Da spricht der David, O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir.
An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Und dann kommt der entscheidende Vers, entsündige mich mit Hysop, so werde ich rein, wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Bis dahin, der 9. Vers, da kommt der Schnee vor. Entsündige mich mit Hysop, so werde ich rein, wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Der Bußpsalm Davids, den auch wir beten können für uns, der weist schon prophetisch auf das Opfer Jesu hin. Die Bibel ist genial. Der David lebte etwa 1000 Jahre vor Christus. Und er schreibt hier einen Text, inspiriert vom Heiligen Geist, der auf Jesus Christus hinweist, auf das Opfer. Wenn er sagt, entsündige mich mit Hysop. Hysop lohnt sich auch mal nachzuschlagen, was das überhaupt bedeutet, wo es vorkommt in der Bibel. Hysop, das ist ein Gewächs, das war ein Büschel, das die Priester in der Hand hatten und welches man in Blut tauchte und womit man den Altar bespritzte. Und es diente symbolisch natürlich zur Reinigung. Es wurde auch gebraucht in 2. Mose 12 zum Besprengen der Türpfosten und Schwelle bei der 10. Plage in Israel, in Ägypten, wo Israel dann danach auszog. Da ging der Herr umher und tötete als Gericht die Erstgeburt. Aber er ging dort vorüber. Und Passa heißt ja vorübergehendes Wort, wo er die Türpfosten und die Schwellen mit Blut eingesprengt sah. Und das tat man eben mit Hysop. Mit diesem Büschel hat man das getan. Da ging der Herr vorüber. Die wurden verschont, wo er das Blut sah. Hysop, diese kleine Blattpflanze, war aber auch für allgemein, generell für Zeremonien verwendet worden. 3. Mose 14, Vers 6, 4. Mose 19, Vers 16 kommt es nochmal vor, um einfach zu symbolisieren, Verunreinigungen müssen entfernt werden, es muss gereinigt werden. Priester im Alten Testament verwendeten Hysop zum Sprengen von Blut oder Wasser auf jemanden, der zeremoniell von Verunreinigungen gereinigt werden sollte, wie auch von Aussatz, hier haben wir es wieder, oder dem Berühren einer Leiche. Das war auch so. Also da musste eine Reinigung vollzogen werden. Das steht halt, wie gesagt, in 3. und 4. Mose. Da wird es ausführlich beschrieben, wie genau Gott es angeordnet hat. Und auch da war eben dieses Hysop dabei. Also auch hier ging es um Reinigung wieder. Und das ist das Interessante auch, am Kreuz, als Jesus am Kreuz hing, bekam er Essig auf einem Hysop-Rohr. Also zu dem Zeitpunkt, wo es darum ging, unsere Erlösung zu vollbringen, kommt auch wieder dieses Hysop vor. Dieses Rohr. Ich denke, das ist kein Zufall. Das ist nicht einfach Zufall. Das ist wirklich von Gott so gemacht, dass es immer in diesem Zusammenhang steht, ne, mit Reinigung. Und eben hier auch wieder mit dem Schnee, ne? Entsündige mich mit Hysop. Also das heißt nicht, dass das Hysop entsündigt, ne? Das ist, wissen wir, dass das Büschel oder das, das Blut, was von den Tieren irgendwie entsündigt, sondern es heißt letzten Endes, es ist ein Bild natürlich, es zielt natürlich auf jemand, und das ist der Herr Jesus. Auf ihn zielt es, auf sein Blut. Das macht uns rein, das wäscht uns rein, und dann werden wir weiser, weiser als Schnee. So heißt es hier in diesem Psalm. Das ist das Wunderbare. Und der letzte Vers ist dann Jesaja 1, Vers 18. Da wird es nochmal bestätigt. Jesaja 1, Vers 18. Man muss aber Vers 16 vorher noch lesen, weil hier Gott vorher auch etwas zu tadeln hat, und zwar den falschen Gottesdienst. Das war alles nur noch Routine. Gottesdienst fand statt, aber tot, leer, liturgisch vielleicht positiv und alles perfekt, aber inhaltlich nichts. Das kritisiert er hier, diesen falschen Gottesdienst. In Vers 16 heißt es, wascht, reinigt euch. Tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun. Lernt Gutes, trachtet nach dem Recht. Helft dem Bedrückten, schafft der Weise Recht. Für den Rechtsstreit, für die Witwe. Also wascht euch, reinigt euch, tut das Böse weg. Das sagt er hier. Und dann dieser 18. Vers. Kommt doch. Wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie Schnee. Wenn unsere Sünden von uns, die wir hier sitzen, noch so schlimm sind, in unseren Augen vielleicht unvergebbar, dann gibt es eine Lösung. Dann gibt es jemand, der auch diese Sünden reinwaschen kann und nicht nur ein bisschen, nicht nur befärben, wo dann doch noch was zu sehen ist, sondern perfekt wegmachen kann, der uns weiß machen kann, weißer als Schnee, der uns absolute Reinheit geben kann. Und ich habe das schon mal gebraucht. Ich bringe jetzt nochmal dieses Beispiel mit dem Taschentuch. Ein Taschentuch, das ist zwar jetzt auch weiß, aber es ist, denke ich, schon ein bisschen verunreinigt. Das bin ich. Das sind wir. Das ist der Mensch in seiner Schuld. Und die Faust, das ist der Herr Jesus. Und wenn Gott in seiner Heiligkeit auf das Taschentuch guckt, also auf uns, dann sieht er Unreinheit, da sieht er Dreck, sieht er Sünde, so wie wir wirklich sind. Aber wenn wir Vergebung haben, sind wir in Christus. So, und jetzt sieht man kein Taschentuch mehr. Jetzt schaut Gott auch auf uns, aber er sieht uns in Christus und er sieht uns rein, er sieht uns perfekt, weil er seinen Sohn sieht. Das ist die Sohnesstellung. Er sieht uns in seinem Sohn, er sieht uns in Christus und damit rein und perfekt. Und da gibt es auch keinen Makel mehr und da kann man auch nicht mehr irgendwie diskutieren und so, dass es vielleicht doch nicht ganz rein ist. Nein, es ist rein. Und wenn wir sagen, wenn wir Zweifel haben, dann glauben wir Gott nicht. Er hat es doch gesagt. Glauben wir ihm doch. Und egal, was ihr jetzt auf dem Herzen habt, wo ihr vielleicht denkt, ich bin wieder gefallen, gestern, heute früh, vorhin gerade, was Böses gedacht, was getan, was angeguckt, was weiß ich. Wenn eure Sünden, wenn unsere Sünden blutrot sind, wenn sie sind wie Scharlach, wenn sie sind wie ja das Letzte, dann dürfen sie durch Jesu Blut weiß werden wie Schnee. Das wünsche ich uns, und das wünsche ich mir natürlich zuerst auch für mich selber. Ich denke, da darf man an sich selber denken, da soll man sogar an sich selber denken. Und zunächst erstmal sich selber prüfen. Und wer das noch nicht vollzogen hat, wer vielleicht, wie gesagt, ich kenne jetzt nicht jeden von euch, wer das noch nie getan hat, Jesus um Vergebung gebeten hat, wer vielleicht gesagt hat, ne, ich, wie ich bin, ne, der nimmt mich nicht an. Dieser reine Gott, von dem ich heute gehört habe, der der kommt mit meiner Schuld nicht zurecht. Nein, er kommt auch mit deiner Schuld zurecht. Und dann kannst du heute auch noch, auch im Anschluss, mit uns sprechen, mit den Mitarbeitern und das einfach sagen, aussprechen. Und dann kann man das wirklich auch zusprechen, wenn das dir ernst ist, wenn du das wirklich von Herzen sagst, bekommst du Vergebung bei Jesus Christus, weil eins kann Jesus nicht, lügen. Er steht zu seinem Wort und sein Wort wird das ausrichten, wozu es gesandt ist. Amen. Wir wollen uns erheben und zusammen beten. Ja, du großer und allmächtiger Gott, du Herrscher des Himmels, du Weltenlenker, du, der du alles im Griff hast, du, vor dir sind wir ja wie ein aufgeschlagenes Buch, vor dir ist die Weltgeschichte geplant, du hast es auch in den Händen, du kontrollierst es. Wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für die Bibel, die uns in so vielfältiger Art und Weise geistliche Wahrheiten vermittelt. Auch hier bei dem Thema Schnee. Du hast uns gezeigt, wie wir sind. Und du hast uns gezeigt, wie du bist. Du hast in deinem Wort ganz klar gesagt, dass du uns rein machen möchtest. Dass du uns heiligen möchtest. Dass du uns Vergebung geben möchtest. Du bist für uns zur Sünde gemacht, damit wir ewiges Leben haben. Damit wir rein dastehen vor dir. An unserer Stelle hast du das erlitten, was wir hätten erleiden müssen. Herr, und dafür können wir dich nur loben und preisen und anbeten. Und das wollen wir dann auch im Mahl machen. Wir danken dir, wir stehen vor dir als deine Kinder, als rein gemacht, als vollkommen gut, als vollkommen rein. Nicht aus unserer Kraft heraus, sondern aufgrund deines riesigen Erbarmens in deiner großen Liebe. Herr, dafür gebührt dir immer wieder Anbetung. Und wenn jemand hier ist, der das noch nicht erlebt hat, der hat dir noch nicht gehört, Herr, so mögest du doch an ihm arbeiten. Mögest dieser Person doch nachgehen und es schenken, dass sie sich bekehrt. Denn nur bei dir ist Hoffnung. Nur bei dir ist Sicherheit. Nur bei dir gibt es ein Ziel. Ein herrliches, himmlisches Ziel, wo es dann keine Sünde mehr geben wird, wo wir frei sein werden, wo wir rein sein werden. Herr, bitte tröste alle Traurigen. Möchte ich auch ganz besonders bitten für den Andreas und seine Familie. Herr, gib diese Kraft, diesen Trost, der nicht aus uns herauskommt, den nur du geben kannst, dieses Durchtragen. Und danke auch, dass wir füreinander da sein können als Geschwister, dass wir füreinander eintreten können. Danke für die Versammlung hier. Herr, und so lass uns jetzt auch konzentriert sein und bedenken, was du für uns getan hast, wenn wir das Brot brechen. Amen.